Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Der Alfred hat es ja schon anklingen lassen in der Einleitung auch. Es ist so viel anders, als es vielleicht gewohnt ist für uns. Es ist so viel eingeschränkter, als es vielleicht die letzten Jahre war. Oder definitiv, als es die letzten Jahre war. Und vieles Gewohntes, vieles, was sonst fester Bestandteil der Weihnachtsgottesdienste war, wie ein Krippenspiel oder noch mehr Liedbeiträge oder überhaupt der gemeinsame Gesang, fällt leider weg. Aber anstatt den Blick auf die Dinge zu richten, die wegfallen oder wo wir uns einschränken müssen, ist es, finde ich, viel ermutigender und viel schöner, wenn wir in dieser Zeit besonders den Blick auf das richten dürfen, was nicht wegfällt. Weil wir sehen dürfen, dass auch wenn außenrum manches nicht mehr so ist, wie es war, die Hauptsache bleibt. Der Grund unserer Freude und der Grund unseres Danks ist unverändert. Und daran dürfen wir uns, denke ich, besonders heute erinnern, an Weihnachten. Oft sagen wir ja, Weihnachten, Gott wird Mensch. Gott kommt auf die Erde und wird Mensch. Und das ist die Kernbotschaft von Weihnachten. Ich freue mich auch, dass einige Kinder hier sind, die jetzt schon lange nicht mehr mit oben im Gottesdienst waren, sondern immer unten in den Kinderstunden. Und ich habe auch mal eine Frage an euch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wer von euch Kindern rechnet denn damit, heute Abend Geschenke zu bekommen? Oh, ganz verhalten. Wir bekommen nur wenige Geschenke heute. Stellt euch mal vor, ihr kommt vielleicht heute Abend nach Hause und es sieht ungefähr so aus. So oder so ähnlich. Ihr habt vielleicht das ganze Jahr oder vielleicht seit eurem Geburtstag, je nachdem wann der war oder wann er sein wird, auf diesen Abend hingefiebert. Der zweite Tag im Jahr, wo man richtig beschenkt wird. Der zweite Tag, wo man sich richtig drauf einstellen kann, ordentlich beschenkt zu werden. Und vielleicht hast du schlaflose Nächte hinter dir. Vielleicht hast du deine Wunschliste mehrmals überarbeitet und angepasst, Dinge rausgestrichen, neue Sachen reingeschrieben, Prioritäten gesetzt bei dem, was du dir von deinen Eltern wünschst. Oder ich weiß nicht, ob manche von uns Erwachsenen auch Wunschlisten haben. Und jetzt nehmen wir mal an, ihr kommt heute Abend nach Hause und ihr seht die Geschenke, ob unterm Weihnachtsbaum oder woanders. Und auf jedem einzelnen dieser Geschenke steht nur ein Name. Und zwar deiner. Auf jedem einzelnen dieser Geschenke steht dein Name. Wäre ziemlich heftig, oder? Wer würde sich da nicht freuen? Wer würde da nicht Luftsprünge machen, wenn er sieht, wow, all die Geschenke nur für mich? Und wenn auf all den Geschenken dein Name steht, dann kannst du ja wohl rechtmäßig auch davon ausgehen, dass die ganzen Geschenke auch dir gehören. Dass all diese Geschenke unter dem Baum deine sind. Aber wie würdet ihr reagieren, wenn vielleicht später eure Eltern oder eure Großeltern dann zu euch sagen, ja, es ist schön und du hast ganz schön viele Geschenke bekommen und es sind auch alles deine Geschenke, steht ja offensichtlich dein Name drauf. Aber weißt du was? Gib sie alle weg. Gib deine Geschenke alle komplett weg, verschenk sie, jedes einzelne davon. Was würde mit eurer Begeisterung, was würde mit eurer, ja, mit eurem Eifer für diesen Abend, für die ganze Freude, die ihr da investiert habt, was würde damit mit einem Schlag passieren? Ist zwar schon lange her, dass ich Wunschlisten hatte als kleines Kind, aber ich kann mir vorstellen, wäre ich ein kleines Kind und würde mir das gesagt werden von meinen Eltern oder von irgendjemandem, dass ich alle Geschenke, auf die mich so lange gefreut habe, die mir doch eigentlich zustehen, dass ich die weggeben soll, einfach so. Wäre die Begeisterung immer noch so groß? Ich bezweifle das. Ich gehe davon aus, dass die Begeisterung schlagartig abnehmen würde. Und jetzt stellt ihr euch vielleicht die Frage, okay, was hat denn das mit Weihnachten zu tun? Was hat denn so eine fürchterliche Vorstellung, dass wir all das, worauf wir uns gefreut haben, mit einem Schlag verlieren, mit Weihnachten zu tun? Was hat es damit zu tun, dass Gott Mensch geworden ist? Und auch wenn die Antwort auf diese Frage vielleicht nicht auf Anhieb sehr naheliegend scheint, so hat diese ganze Thematik oder diese Vorstellung, diese fürchterliche, doch relativ viel, sogar sehr viel damit zu tun, dass Gott Mensch geworden ist. Denn Gott hat deutlich mehr losgelassen als nur seine Geschenke. Gott hat viel mehr gegeben als das, worauf wir vielleicht das ganze Jahr über hingefiebert haben. Und Gott hat es freiwillig gegeben. Und jetzt können wir uns natürlich die Frage stellen, okay, was war das denn genau? Hat Gott denn nicht alles? Wie kann Gott denn was geben, was ihm so viel mehr bedeutet? Und eine vollständige Liste von all den Punkten jetzt hier aufzuführen, von den Dingen, die Gott losgelassen hat, als er Mensch wurde, wäre wahrscheinlich gar nicht möglich. Also selbst mit viel, viel Aufwand und viel Bibelstudium und viel Verse vergleichen und rausschreiben, wäre es wahrscheinlich kaum möglich, all die Dinge herauszuschreiben, die Gott aufgegeben hat, als er Mensch geworden ist. Aber auch wenn ihr das vielleicht nicht im Detail nachvollziehen können, auch wenn wir nicht diese ganzen Punkte jetzt auflisten können, hilft es uns vielleicht dennoch, diesen Gedanken ein bisschen besser zu verstehen, wenn wir uns vor Augen halten, wer Gott ist. Und um das zu tun, möchte ich mal einen kleinen Auszug aus Psalm 104 lesen, die Verse 19 bis 24. Psalm 104, die Verse 19 bis 24. Er hat den Mond gemacht zur Bestimmung der Zeiten. Die Sonne weiß ihren Untergang. Schaffst du Finsternis und wird es Nacht, so regen sich alle Tiere des Waldes. Die jungen Löwen brüllen nach Raub und suchen ihre Nahrung von Gott. Geht die Sonne auf, so ziehen sie sich zurück und legen sich in ihre Verstecke. Der Mensch aber geht hinaus an sein Tagewerk, an seine Arbeit bis zum Abend. Herr, wie sind deine Werke so viele? Du hast sie alle in Weisheit gemacht und die Erde ist erfüllt von deinem Besitz. Diese 6 Verse sind nur ein kleiner Ausschnitt aus Psalm 104, welcher gefüllt ist mit Lob, Preis und Dank des Psalmisten, wie er die Schöpfung sieht, wie er sieht, wie wunderbar sich Gott das ausgedacht hat und geschaffen hat. Und das ist nur ein Bruchteil davon. Und ich möchte euch Mut machen, wenn ihr euch das auch mal noch mehr vor Augen führen wollt, dann lest mal den ganzen Psalm 104. Das ist echt sehr, sehr schön. Aber was noch schöner ist, ist, dass wir nicht nur davon lesen müssen, dürfen, können, sondern dass wir auch selbst Teil dieser Schöpfung sind. Und dass wir, auch wenn der Mensch natürlich viel in die Schöpfung eingegriffen hat und wir wahrscheinlich nur noch wenige Flecken hier zumindest in Deutschland haben, die komplett unberührt sind oder wahrscheinlich gar keine Flecken mehr, so können wir dennoch an dem, was wir sehen können, selbst diese Beobachtungen machen, die der Psalmist gemacht hat. Nämlich Gott an seiner Schöpfung erkennen. Wir können sehen, wie weit Gott über uns ist, wenn wir die Schöpfung betrachten. Wir können daran sehen, dass er so viel weiser, so viel mächtiger und so viel kreativer ist, als wir es sind oder als wir es uns auch nur vorstellen können. Und wenn wir uns das anschauen, wenn wir uns die Schöpfung vor Augen halten und darin Gottes Größe sehen, dann ist es, finde ich, noch umso größer, umso wunderbarer, wenn wir sehen, dieser Gott, der Schöpfer des Universums, wurde Mensch. Dann ist es noch umso wunderbarer, dass wir diesen Gott anbeten, dass wir ihn loben und dass wir für ihn leben dürfen. Dass wir zu ihm beten dürfen und nicht nur zu ihm beten, sondern dass er uns auch noch hört. Er ist kein Gott, der mit Händen gemacht ist. Er ist kein Gott als Fantasiegebilde irgendeines Menschen, sondern er ist der Schöpfer des Universums und er hört unsere Gebete. Aber nicht nur das, sondern er spricht auch durch jeden, durch sein Wort zu jedem von uns. Wir können seinen Willen erfahren. Wir können den Willen des Schöpfers des Universums erfahren, den er offenbart hat, damit wir wissen dürfen, wozu sind wir denn überhaupt geschaffen? Was ist denn überhaupt der Sinn des Lebens? Und wer außer dem Schöpfer des Lebens könnte denn was dazu sagen, was der Sinn des Lebens ist? Er hat sich das ausgedacht. Wer sind wir, dass wir dann denken, dass wir den Sinn des Lebens uns selbst erklären könnten? Und es ist der Gott, den wir anbeten dürfen. Und es ist der Gott, der spricht und es geschieht. Gott hat keine einzige Pflanze oder kein einziges Tier entwickelt und in jahrelanger Präzisionsarbeit getestet und designt und nochmal geupdatet. Nein, Gott, er hat gesprochen und es war. Und es war nicht irgendwie, sondern es war sehr gut. Es war perfekt, als Gott geschaffen hat. Und dieser Gott wurde Mensch. Und wie ich es schon anklingen habe lassen, wir neigen dennoch dazu, uns den eigenen Sinn im Leben zu suchen, die Existenz, unsere eigene Existenz uns selbst zu erklären und den Weg selbst zu bahnen. Und daher haben wir Gott nicht die Ehre gebracht, die ihm eigentlich zusteht, als dem Schöpfer. Wir haben stattdessen auf seiner Erde gelebt. Wir haben als seine eigenen Geschöpfe und seiner Schöpfung bedient, Tag für Tag, jeder von uns. Und wir haben dabei vergessen, wer derjenige ist, der das überhaupt ermöglicht hat. Wir haben nicht nach dem gefragt, der uns das Leben gegeben hat. Und nicht nur, der uns das Leben gegeben hat, sondern auch dem, der unser Leben erhält. Derjenige, der diese Welt in ihrer Bahn hält, sodass wir überhaupt auf einem Planeten leben können, auf dem Leben möglich ist. Derjenige, der die Sonne aufgehen lässt, derjenige, der für die ganzen Naturkonstanten sorgt, dass alles perfekt im Gleichgewicht ist. Diesem Gott, diesem Schöpfer, haben wir den Rücken gekehrt und meinten, wir wüssten besser, was der Sinn des Lebens ist. Und dass wir nicht mehr zu seiner Ehre gelebt haben, was der Zweck überhaupt war unseres Lebens, sondern angefangen haben, zu unserer eigenen Ehre zu leben. Und die Bibel hat viele Stellen, und ich will nur eine hier anführen, die das ein kleines bisschen auf den Punkt bringt. Und zwar in Römer 1, der Vers 25. Sie, beziehungsweise wir, die Menschen, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Wir sind die Geschöpfe Gottes und Gott hat diese Welt geschaffen und alles, was wir sehen und anfassen und besitzen können, besteht und existiert nur, weil Gott es ermöglicht hat und ermöglicht. Und wir haben es mit einer Lüge vertauscht, die Wahrheit Gottes, die Wahrheit darüber, wer Gott ist, wie groß Gott ist und was Gottes Wille ist, vor allem für unser Leben, haben wir mit der Lüge vertauscht, und zwar der Lüge, wir selbst sind Gott. Wir selbst können unser Leben definieren, wir selbst können richtig und gut definieren. Und ich denke, wenn wir in die Welt sehen und schauen, wie sich die Welt entwickelt, können wir sehen, der Mensch, der kann nicht ansatzweise richtig von gut unterscheiden. Es endet im Chaos, es ist im Chaos. Und in seinem Wort können wir lesen, wie Gott ist und was er von uns möchte. Aber weil wir eben unseren eigenen Weg gehen, weil wir Gott ungehorsam sind, hat sich das Verhältnis zwischen Gott, unserem Schöpfer, und uns als Menschen drastisch verändert. Es hat sich nicht nur verändert, es wurde beschädigt, und zwar zerstört. Und es besteht ein großer Konflikt, und zwar mit Gott, der so weit über uns steht. Ich denke, auch das ist ein Satz, der uns öfter mal begegnet, oder eine Wahrheit, die uns immer wieder begegnet. Ja, wir haben ein Problem mit Gott. Aber ich denke, wenn wir auch da wieder uns im Hinterkopf behalten, wer dieser Gott ist, dann ist dieses Problem schlagartig einiges größer geworden. Denn Gott ist nicht nur ein Mensch, mit dem wir ordentlich Problem haben, sondern Gott ist der Schöpfer des Universums. Und weil Gott eben ist, wer er ist, nämlich heilig, er ist perfekt, er ist zu 100% Liebe und er ist zu 100% gerecht. Genau aus diesem Grund können er mit einem Menschen, mit Menschen wie uns, keine Gemeinschaft haben. Und weil wir genau das Gegenteil von ihm sind, ist es nicht nur so, dass Gott weit über uns steht, sondern wenn wir in sein Wort schauen, dann sehen wir auch ganz deutlich, dass Gott gegen uns ist. Gott muss gegen uns sein. Er ist gut, wir sind schlecht. Was hat Licht mit der Finsternis gemein? Nichts. Entweder ist finster oder es ist Licht. Es kann keine Gemeinschaft haben. Und das ist das, was wir sehen, wenn wir in die Bibel schauen. Jetzt mögen wir uns auch hier wieder fragen, okay, ist denn Weihnachten nicht das Fest der Freude? Wie können wir denn sowas jetzt an Weihnachten hören? Wie können wir denn so eine drückende Botschaft vielleicht jetzt an einem Abend, an einem Tag, der das Fest der Liebe, das Fest der Freude ist, wie können wir denn darüber reden? Und wisst ihr was? Genau hier ist genau das Wunderbare an Weihnachten. Daran, dass Gott Mensch geworden ist. Denn es hört hier nicht auf. Es hört hier nicht auf. Gott hätte reden und schaffen können. Gott hätte reden können und die Erde wäre vernichtet gewesen. Gott hätte reden können und es wäre eine neue Erde, eine perfekte Erde, wieder geschaffen worden. Er selbst hätte sie erschaffen und er hätte uns sofort für unseren Ungehorsam, für unsere Rebellion gegen ihn bestrafen können, nur mit einem Wort. Aber Gott steht über allen und es hört hier nicht auf. Und die Frage ist, wieso hört es denn an dieser Stelle nicht auf? Wo haben wir denn jetzt noch Hoffnung, wenn wir unser Problem sehen und wenn wir diesen heiligen, mächtigen Gott sehen, der alles trägt und alles geschaffen hat und der das Ziel von aller Schöpfung ist? Es hört hier deshalb nicht auf, weil, wie wir in Johannes 3, Vers 16 lesen können, Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und wenn wir es noch mehr in das Weihnachtsgeschehen bringen wollen, dann können wir es in Matthäus 1, Vers 25 noch nachlesen. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Gott mit uns. Der Schöpfer des Universums demütigt sich und wird Mensch. Er setzt sich seiner eigenen gefallenen Schöpfung aus. Gott setzt sich dem Leid, dem Hunger, dem Schmerz, dem Durst seiner eigenen Schöpfung aus. Das können wir alles lesen, als er als Mensch auf dieser Erde war. Und es war alles komplett freiwillig. Er selbst wäre dem nicht unterworfen gewesen. Keiner von uns könnte jemals so eine Wahl treffen. Wir alle sind Geschöpfe, wir alle sind Menschen, wir waren nie etwas anderes als Menschen. Aber Gott, er wurde Mensch. Er hat sich all dem freiwillig ausgesetzt. Und das als Schöpfer. J.I. Packer, ein kanadischer Theologe, hat es so auch nochmal beschrieben, hat er gesagt, der Allmächtige kam auf diese Erde als ein hilfloses Kind, das gefüttert und gewickelt wurde und das Sprechen lernte wie jedes andere Kind. Ich weiß nicht, ob diese Vorstellung, ob diese Beschreibung von Gott so in euer oder in mein Gottesbild passt. Ich weiß nicht, ob es das Erste ist, was euch in den Kopf kommt, wenn ihr daran denkt, dass Gott Mensch wurde. Er wurde Mensch. Er wurde ein hilfloses Kind, das gefüttert und gewickelt wurde und das Sprechen lernte wie jedes andere Kind, genauso wie alle anderen Dinge, lernte wie ein anderes Kind. Er hat es nicht getan, weil er neugierig war, weil er nicht wusste, wie fühlt sich das denn an, ich will das auch mal erleben, so als eins meiner Geschöpfe unterwegs zu sein. Nein, das hatte einen viel, viel größeren Grund. Und die Frage ist, wieso tat er das? Wir sehen Gott als den Schöpfer, als den allmächtigen Herrn des Universums über uns, weit mächtiger und stärker als wir. Wir sehen in seinem Wort Gott gegen uns, weil wir seinem Maßstab niemals gerecht werden können und im Gegenteil sogar gegen ihn arbeiten oft. Aber wieso wird er dann Mensch? Und was bedeutet es, dass er Mensch wird? Er wird deshalb Mensch, weil er uns liebt, wie wir in Johannes 3, Vers 16 lesen konnten, allein aus Liebe. Und nur ein Mensch, der selbst keine Schuld hat, kann die Schuld von anderen Menschen auf sich nehmen. Und Christus ist dieser Mensch. Christus ist dieser eine Mensch, dieser eine perfekte Mensch, der selbst keine Sünde hatte, für die er hätte bezahlen können oder müssen. Und deshalb war er der Einzige und war das die einzige Möglichkeit, dass diese Feindschaft, dieser Konflikt, der zwischen jedem von uns und Gott stand, dass er diesen Konflikt auflösen konnte, indem er sagt, wisst ihr was, ich nehme all die Schuld, all eure Rebellion, all euren Eigensinn, all euer Denken, dass ihr schlauer und klüger und besser wärt als Gott. Das nehme ich auf mich, damit ihr die Strafe nicht tragen müsst. Und dieser Christus ist dieser eine Mensch, um genau das zu tun. Nämlich um 33 Jahre später meine und deine Schuld auf sich zu nehmen, damit wir dafür leben können. Damit wir dafür leben, wozu wir überhaupt geschaffen wurden. Nämlich zu seiner Ehre und nicht zu unserer. Und wie eingangs schon erwähnt, hat Gott weit mehr aufgegeben als nur Geschenke. Ich denke, das ist hier auch ein Stück weit deutlich geworden, auch wenn es wirklich nur im Ansatz, glaube ich, überhaupt rüberkommen kann. Er hat mehr aufgegeben. Er ist weit darüber hinausgegangen, uns etwas zu geben. Er ist nämlich so weit gegangen, dass er sich selbst gegeben hat. Und das völlig freiwillig. Und heute, wenn wir an Weihnachten denken und uns das in Erinnerung rufen, dann tun wir das nicht als etwas, was vor 2000 Jahren schön romantisch in irgendeinem Stall in der Nähe von Bethlehem geschehen ist, sondern wir dürfen dessen gedenken. Und der Grund, weshalb wir dessen gedenken und der Grund, weshalb es Anlass zur Freude und Anlass zur Dankbarkeit ist, ist, dass es heute noch genauso aktuell ist wie damals. Die Auswirkung dessen, dass er damals Mensch geworden ist, um für uns zu leben und zu sterben, ist so relevant. Das ist der einzige Grund, warum wir überhaupt hier sitzen. Wäre das nicht der Fall gewesen, sei es keiner von uns heute hier. Und es ist so schön, dass wir dessen gedenken dürfen, weil wir wissen dürfen, dass Gott noch immer mit uns ist und Gott ist, nicht nur mit uns, sondern wir dürfen in seinem Wort auch deutlich sehen, Gott ist für uns. Er ist für uns. Und wenn wir das glauben, wenn wir das annehmen, erst dann können wir Weihnachten überhaupt wirklich feiern. Zumindest dann können wir erst das feiern, was Weihnachten eigentlich bedeutet. Das Ganze drumherum mag vielleicht ein schönes Fest sein und auch was, worauf man sich natürlich auch freut, wenn die Familie zusammenkommt. Aber der Sinn von Weihnachten, der eigentliche Grund, ist genau der. Und das kann nur gefeiert werden, wenn man selbst auch wirklich weiß, ja, ich weiß, er ist für mich gestorben. Er ist für mich auf diese Erde gekommen, damit ich nicht sterben muss. Und ich denke, es ist so ein Vorrecht, dass wir auch diese Zeit haben dürfen, wo wir gezielt auch wirklich zur Ruhe kommen, wo wir Ruhe finden, um allein darüber nachzudenken. Und besonders ist es, denke ich, in dieser Zeit tröstlich, wo sich eben alles verändert. Aber er verändert sich nicht. Nicht seine Gegenwart, nicht seine Zusagen, nicht seine Liebe, nicht seine Vergebung. Das ist unveränderlich, egal was kommt, egal was irgendwann mal sein wird. Das ist unveränderlich. Und das ist umso größerer Anlass und Grund zur Freude. Und das ist so eine schöne Botschaft, dass wenn wir das selbst von Herzen wirklich sagen können, dass er unser Herr und unser Erlöser ist, dann können wir mit Paulus auch sagen, in Römer 8, die Verse 38 bis 39, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Gott, der unfassbar über uns steht und gegen uns stand, ist für uns. Und nichts, nichts, was Paulus hier sagt, bedeutet nichts. Er könnte natürlich noch viel mehr aufzählen, aber was er sagt, ist, nichts kann uns von dieser Liebe trennen. Egal, was politisch geschieht, egal, was mit Corona passiert, egal, was ist, nichts kann uns von dieser Liebe, von seiner Gegenwart und von seiner Vergebung trennen. Und ich wünsche euch und ich wünsche mir, dass bei all dem, was wir heute Abend erleben, was heute Abend noch auf uns zukommt, aber nicht nur heute Abend, sondern auch irgendwann sonst, dass wir eben diese Wahrheit lieben und diese Wahrheit festhalten und diese Wahrheit schätzen, diesen Trost und diesen Grund aller Freude uns immer vor Augen halten. Denn er hat nicht nur viel gegeben, er hat nicht nur das Beste oder das Teuerste gegeben, sondern er hat sich selbst gegeben, unser Herr. Und das ist Weihnachten, das ist die frohe Botschaft. Gott mit uns, Gott nicht mehr gegen uns, sondern Gott mit uns. Und so wünsche ich euch heute ein schönes Fest und ein besinnliches Fest und besinnlich wirklich, dass wir uns das vor Augen halten und unserem Gott auch einfach dafür danken, was wir jetzt auch noch in Liedern tun wollen.